Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Heute spreche ich mit Christoph Therite. Er hat kürzlich seine Fachprüfung für die Ausnahmebewilligung im Bäckerhandwerk abgelegt, hat da, negative wie positive Seiten erlebt, hat die Theorie und die Fachprüfung ablegen müssen, damit er offiziell Brot und Brötchen verkaufen darf. All die Themen, die abgefragt wurden, wird er uns gleich erzählen. Ganz spannend an dieser Folge ist, dass es nicht über den gesamten Weg von Anfang bis Ende geht, sondern wir uns sehr stark fokussieren werden auf die Fachprüfung, denn das haben wir in den anderen Folgen noch nicht en Detail besprochen. Hallo Christoph.
Hallo Lutz, hallo.
Wir unterhalten uns ja heute ein bisschen konkreter über das, was wir in anderen Podcast-Folgen immer schon mal gehört haben, nämlich die Ausnahmebewilligung für einen Quereinstieg ins Bäckerhandwerk und im Speziellen die Facheignungsprüfung. Du hast mich vor geraumer Zeit angeschrieben und damals geschrieben, dass du Anfang Dezember 2023 genau diese Facheignungsprüfung absolviert hast und da Höhen und Tiefen erlebt hast, da werden wir gleich drüber sprechen. Ja. Für alle anderen, die vielleicht damit liebäugeln, ist das Ganze aber, denke ich, spannend, weil wir so ganz konkret über eine spezielle Prüfung an quasi deiner Handwerkskammer noch nicht gesprochen haben und da jetzt wirklich auch mal ins Kleingedruckte gehen und uns mal durch den Ablauf, denke ich, durcharbeiten, was solch eine Prüfung in Theorie und Praxis bedeutet.
Genau, sehr gut.
Ja, vielleicht fangen wir ganz vorne an. Wie ist denn dein Werdegang gewesen? Also da du ja irgendwie diese Ausnahmebewilligung beantragt hast, bist du sozusagen nicht grundsätzlich vom Fach, also nicht von Geburt an in Anführungszeichen, sondern hast vorher was anderes gemacht und bist irgendwie auf den Trichter gekommen, Mensch, jetzt möchte ich aber irgendwie mein Brot verkaufen. Vielleicht kannst du das zusammenfassen.
Ja, sehr gern, super. Genau, ich habe nicht nur was anderes gemacht, sondern ich mache es immer noch. Und zwar genau beruflich bin ich im Finanzbereich tätig, in einem großen Medienkonzern. Und habe so circa vor 8 Jahren habe ich angefangen mit dem Brotbacken und das kam so, dass ein guter Freund von mir, der hat in USA, genauer gesagt in San Francisco, hat er so 2 Jahre gelebt und studiert und hat da angefangen Brot zu backen. Und als er wieder zurück war, also ich weiß noch irgendwie so wie gestern, dass er auf dem Rückweg vom Sport hatte er davon erzählt, dass er in den USA Brot gebacken hat und ihm das so unheimlich gut geschmeckt hat und ihm das Spaß macht. Da war ich erstmal noch ziemlich skeptisch und habe gesagt, ja okay, USA mag sein, dass es da kein gescheites Brot gibt, aber jetzt bist du ja auch wieder zurück hier in Deutschland und ich wohne in München und arbeite in München und habe ihm da gesagt, ey, hier gibt's so viele super Bäckereien und ich kann mir nicht vorstellen, dass dein Brot besser schmeckt als das von den Bäckereien. Und er meinte, doch, ist wirklich so, Christoph, und versuch's doch auch mal. Ich war am Anfang, wie gesagt, noch immer skeptisch. Er hat mir dann irgendwann ein Foto auch noch zugeschickt von einem Rezept, das er in den USA bekommen hatte. Und da ging es erstmal um ein einfaches Hefebrot. Und dann habe ich gesagt, okay, ein Versuch ist es wert. Ich muss sagen, auch meine frühesten Kindheitserinnerungen sind so, dass meine Mutter auch Brot gebacken hatte, immer samstags und ein Stuten gebacken hatte. Also ich komme gebürtig auch nicht hier aus München, sondern aus dem Münsterland. Und da ist gerade dieser Stuten relativ weit verbreitet, der aber eben auch mit unheimlich viel Hefe gemacht ist und Quark und so. Und der muss auch so schmecken, also das richtige Rezept und so, das schon, aber das war für mich Brot, was man selber zu Hause backt und das unterscheidet sich halt natürlich immens von einem Sauerteigbrot und deshalb habe ich gedacht, okay, auf dem Level kann man zu Hause backen, so ein Stuten kann man machen, aber nicht gescheite Sauerteigbrote. Nun denn, dann habe ich halt dieses Hefe-Rezept, also dieses andere Rezept von meinem Freund, habe ich dann mal ausprobiert und war mit dem ersten Ergebnis total zufrieden. Also es hat meine Erwartungen übererfüllt, weil es schon eine gute Kruste hatte. Es schmeckte auch gut. Das habe ich seitdem, übrigens, ich habe es einmal gebacken, seitdem nie wieder. Wenn ich es heute nochmal backen würde und essen würde, würde ich wahrscheinlich sagen, das ist aber doch auch nicht so ein richtig gutes Brot. Auf jeden Fall hatte ich dann doch eingesehen und mich überzeugen lassen, okay, da geht offensichtlich auch in einem normalen Haushaltsbackofen mehr, als ich es mir vorher gedacht habe. So, und dann bin ich halt mit dem Sauerteigbrotbacken angefangen Und wir waren dann so eine Gruppe circa, oder sind es heute auch noch so, von circa 4 Personen hier bei mir im Freundeskreis, die regelmäßig Brot backen, hatten dann natürlich auch so eine WhatsApp-Gruppe und haben uns da immer Tipps ausgetauscht. Und natürlich, wie jeder Anfänger beim Brotbacken, waren die Ergebnisse gerade am Anfang durchwachsen. Im Sommer war es meistens eine Katastrophe, weil die Teige halt total übergar waren und es viel zu warm in meiner Wohnung war. Natürlich bin ich dann gescheitert, oder sind wir alle so durch Höhen und Tiefen gegangen. Und da, ich glaube, da war auch so das Wichtige, dass wir uns dazu ausgetauscht haben. Unsere Erfolge haben wir geteilt, unsere Misserfolge. Und bin aber dann dabei geblieben. Und dann wurden die Brote eigentlich soweit immer besser. Es hat mir weiterhin Spaß gemacht. Ich habe es dann auch mal gemacht, dass ich als Geburtstag hatte, habe ich den Arbeitskolleginnen und Kollegen anstatt meinen klassischen Marmorkuchen, die ich die 5 Jahre davor so in etwa einmal mitgebracht habe, habe ich dann mal ein Brot mit ins Büro gebracht. Und am Anfang haben die Kolleginnen und Kollegen natürlich ziemlich so die Nase gerümpft und gedacht, Christoph, wir haben uns einfach auf den Kuchen gefreut, was wollen wir denn jetzt mit Brot und so, das geht irgendwie gar nicht. So, dann habe ich das Brot angeschnitten und die Leute haben es probiert und so und meinten, oh, das ist ja echt super, das Brot. Ich hatte noch Butter mitgebracht, aber die meisten haben dann auch ohne Butter, wollten die das essen. Genau, so hat es alles so seinen Anfang genommen. Mittlerweile ist es so, dass die Leute eigentlich bei mir erwarten, dass ich nicht nur zum Geburtstag Brote mitbringe, sondern auch mal so zwischendurch im Büro ein Brot dann da hinstellen. Und das kam da halt unheimlich gut an. Und wir haben dann in unserem Freundeskreis, immer wenn wir uns getroffen haben, haben wir natürlich auch über das Brotbacken gequatscht und gesagt, oh, das ist wirklich, also alle, auch die anderen Leute haben sehr, sehr gutes Feedback bekommen, fanden selber das Brot auch gut und haben irgendwie gesagt, ja, also da gäbe es auch einen Bedarf für in München. So ein gutes Brot gibt es bei den Bäckereien nicht. Die San Francisco Sourdough Bread, das hatte ich eigentlich, darauf hatte ich mich voll fokussiert in der Zeit, oder hatten wir dann auch gemacht. So, dann darüber kurz gequatscht und dann aber nach 3 Sätzen haben wir diese Diskussion immer abgebrochen, aus 2 Gründen. Zum einen Meisterpflicht in Deutschland. Jetzt bin ich in einem Alter, oder ich bin 45 Jahre alt, und da noch durch die Lehre zu gehen und so, nee, das war für mich ein Ausschlusskriterium, 3 Jahre dann quasi auf ein Gehalt zu verzichten. Und genau, das Thema Gehalt ist das andere. Ich und auch die anderen, wir sind in einer Festanstellung, haben dann geregeltes Einkommen und ich bin, wie gesagt, aus dem Finanzbereich, habe dann auch mal ganz grob kalkuliert, okay, wie viel Brote müssen es denn sein, um davon irgendwie leben zu können? Und das war erstmal eine Zahl, ich kann ja jetzt auf Anhieb auch gar nicht sagen, wie viele Brote da rauskamen, aber es war mehr, als ich natürlich in meinem Haushaltsbackofen oder wie auch immer hinbekommen würde. So, deshalb haben wir das eigentlich dann immer ad acta gelegt und ich habe gedacht, okay, das bleibt dann bleibt bei mir ein Hobby, ein schönes Hobby. So, genau. Dann muss ich sagen, Mitte letzten Jahres hatte ich so eine mentale, gesundheitliche Krise. Die war kurz, aber heftig und habe da auch professionelle Hilfe in Anspruch genommen und war da auch für kurze Zeit in einer Klinik. Und in dieser Zeit habe ich mit den Ärzten und den Therapeuten haben wir über menschliche Bedürfnisse gesprochen und über die sogenannte Maslow'sche Bedürfnispyramide, die manchen vielleicht was sagt, aber im Groben geht es, also es ist ein recht simples Modell. Es wird gesagt, okay, was braucht der Mensch und was sind ja die verschiedenen Stufen, die ein Mensch braucht. Also natürlich ist es am allerwichtigsten, dass man körperlich erstmal unverletzt ist, gesund ist, das ist das Grundbedürfnis, und das steigert sich dann, je entwickelter eine Gesellschaft ist oder man selber, steigert sich das dann hoch bis zur Selbstverwirklichung. Und da ist mir halt bewusst geworden, okay, hey, Christoph, du bist hier aktuell in so einer privilegierten Situation, du darfst in Deutschland leben, sogar in München, du bist körperlich gesund, mental ging es mir dann auch schon besser. Und in der Zeit habe ich natürlich vieles so hinterfragt. Und dann beim Thema Selbstverwirklichung ist mir dann irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen. Es ist nicht so, dass ich auf eine klassische Konzernkarriere, dass mir das so wirklich viel bringt. Und also es macht zum größten Teil auch Spaß. Also damals halt eher weniger, jetzt macht es mir super viel Spaß. Aber es ist nicht so wirklich erfüllend und ich brauche noch irgendwie was nebenbei, um wirklich dauerhaft einfach Lebensfreude zu haben. Mhm. Und dann habe ich gedacht, aus dem Thema Brot und dem Hobby soll mehr werden. Und in der Zwischenzeit hatte ich auch schon einige von euren Pod oder von deinen Podcasts gehört. Und das Thema Ausnahmebewilligung wurde ja auch angesprochen. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht gibt es auch für mich den Weg, diese Ausnahmebewilligung zu machen. Hab da aber auch gedacht, okay, ich wohne in München, alle 100 Meter ist irgendwie ein Filialbäcker, hier gibt es überall Brot und ich wohne in Bayern. Bayern ist nochmal vielleicht spezieller als andere Bundesländer in München, in Deutschland. Und nun denn, dann war ich, habe ich gedacht, ich versuche es mal, denn ich habe ja nichts zu verlieren. Mhm. Hab dann gegoogelt, okay, wo könnte ich mich melden, um die Möglichkeit der Ausnahmebewilligung zu kriegen. Hatte dann eine Telefonnummer, ich glaube, das war das Gründungsbüro hier in München. Und da hatte ich eine erste Ansprechpartnerin und der habe ich ganz grob nur mein Konzept gesagt, hey, ich will eine kleine Brotmanufaktur gründen. Und was können Sie mir dafür Tipps geben? Und ist das überhaupt möglich? So, und die Person sagte mir dann, also das mit der Manufaktur und so Brot, Sauerteigbrote, ja, das hört sich super an und so, ist eine super Idee, aber es gibt da einfach die Vorgabe der Meisterpflicht und da kann ich Ihnen wirklich keine positive Aussicht geben. Sie müssen durch die Meisterpflicht und so. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich habe aber mal von einer Ausnahmebewilligung gehört und so, geht da vielleicht was? Und da meinte sie, ja, okay, habe ich noch nicht was von gehört, aber ich gebe Ihnen mal zwei Telefonnummern oder zwei Kontakte. Das war zum einen die Bäckerinnung und dann die Handwerkskammer, nochmal irgendwie ein spezifisches Team, die sich besser mit den Regeln auskennen sollten. Mhm. So, und Innung, ja?
Da grätsche ich nochmal ganz kurz dazwischen. Also zum einen wollte ich noch kurz anmerken, Bayern ist tatsächlich eines der Bundesländer, wo es noch relativ viele gute Bäckereien gibt. Also ich sag mal, je weiter südlich man kommt in Deutschland, umso besser ist die Lage, was gutes Brot angeht. Aber natürlich auch in München, es gibt zwar viele gute Bäckereien da, aber München ist groß. Also da ist noch Platz für mehr gute Bäckereien. Und das andere, weil ich eben auch gerade mit den Handwerkskammern ein bisschen zu tun habe, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge, die wird ja ein bisschen später ausgestrahlt, als wir sie aufnehmen, bin ich eben auch mit Handwerkskammern im Gespräch oder per E-Mail in Kontakt. Und da kommt es durchaus auch vor, dass selbst an den Handwerkskammern nicht bekannt ist, dass es Ausnahmebewilligungen gibt.
Ja. Genau.
Ja, das auf jeden Fall habe ich nur einstreuen.
Ja, ja, absolut richtig, genau. Was auf die erste Person auch zutraf, aber auch da muss ich sagen, oder es war das Gründungsbüro und ich glaube, die gehören auch irgendwie zur Handwerkskammer, wie auch immer. Die Person war erstmal positiv eingestellt, hatte mir aber nicht viel Hoffnung gemacht. So, dann habe ich halt den Kontakt zu den anderen Personen gesucht, die sie mir gegeben hatte, hatte dann da auch durchgeklingelt. Und da hat sich der Herr Söder gemeldet. habe ich natürlich direkt Haltung angenommen am Telefon. Und es stellte sich allerdings relativ früh heraus, dass nicht der Ministerpräsident, sondern eine Person eben natürlich aus der Handwerkskammer. Und der war unheimlich hilfreich, meinte, ja, natürlich gibt es die Ausnahmebewilligung, aber dafür müssen sie bestimmte Kriterien erfüllen. Und die gehen wir jetzt mal durch, mal schauen, ob sie die Kriterien erfüllen. Und ich glaube, das wurde auch schon in manchen Podcasts hier erwähnt, deshalb, genau, ich sage das aber gerne dennoch nochmal. Und zwar, klar, kaufmännisches Verständnis und kaufmännische Vorbildung muss vorhanden sein und rechtliche Grundkenntnisse müssen vorhanden sein und nachweisbar sein können. Jetzt habe ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht und kaufmännisches Studium und habe halt 20 Jahre Berufserfahrung im Finanzumfeld. Da sagt er ja, okay, das ist super, damit haben wir das dreimal abgedeckt, das ist überhaupt kein Hinderungsgrund. Mhm. Und dann meinte er, ja, Herr Territi, jetzt müssen wir aber noch einen Härtefall finden und so, dass es halt Ihnen nicht zumutbar ist, noch eine Ausbildung zu machen. Und dann meinte er ja, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber wie alt sind Sie denn? Und dann sagte ich, ja, ich bin 45. Und dann meinte er, ja, da haben wir doch den Ausnahmegrund. In Bayern ist es offensichtlich so, dass ab einem Alter von 40 Jahren es einem nicht mehr zugemutet wird, noch eine Ausbildung zu machen.
Okay, siehst du, in Hamburg habe ich die Zahl 47.
Ja, Genau, das hatte ich öfter gehört, auch im Internet hatte ich das so nachgelesen. Und da, super, und dann meinte er ja, das ist gut, auch Herr Terite, dass Sie häufig Brot backen. Ist auch schön, dass das im Freundes- und Kollegenkreis gut ankommt. Aber natürlich müssen Sie Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten noch bei einer Facheignungsprüfung dann beweisen. Wo ich gesagt habe, gut, machen wir, bin ich gern zu bereit. So, und hatte dann quasi das Gespräch, hatten wir dann beendet. Und ich konnte mein Glück da eigentlich quasi kaum fassen, weil ich es so einfach mir nicht vorgestellt habe. Und 3 Wochen später hatte ich irgendwie nochmal Kontakt mit der Handwerkskammer, hatte da einen anderen Kollegen an der Leitung, der mir Gott sei Dank auch nochmal bestätigt hat, dass ich auf jeden Fall in diese Facheignungsprüfung dran teilnehmen kann, weil ich alle vorherigen Kriterien erfülle. Also es war nicht nur personenabhängig, sondern es war da das grundsätzliche Verständnis, das war super. Und dann habe ich halt das Formular ausgefüllt für diese Beantragung der Ausnahmebewilligung. Und habe da natürlich mich fürs Bäckerhandwerk, da wollte ich die Ausnahmebewilligung bekommen. Und ich habe eigentlich ausgefüllt, dass ich eine beschränkte Zulassung haben möchte. Also ich habe gesagt, ich möchte Sauerteigbrote verkaufen, ich möchte wahrscheinlich noch Semmeln anbieten, Brezen vielleicht und Focaccia. Das hatte ich eingetragen.
Ja.
Das weggeschickt. Und nach relativ kurzer Zeit, nach 3 Wochen so in etwa, habe ich die Bestätigung bekommen, dass ich die Facheignungsprüfung machen kann. Und in der Bestätigung stand drin fürs gesamte Bäckerhandwerk. Oha. Also diese Einschränkung wurde quasi ignoriert, was ich erstmal okay fand. Und ich war nicht komplett überrascht, ehrlich gesagt, zu dem Zeitpunkt, weil ich in der Zwischenzeit einen Bericht gelesen habe über eine andere junge Frau in München, die hat auch den Quereinstieg gemacht, die hat mittlerweile die Baggerie gegründet. Die waren noch nicht hier im Podcast, aber es ist ein Marie, ich weiß, den Nachnamen kenne ich nicht, auf jeden Fall.
Ja, sie hatte, weiß, war, geht, ja.
Ah, sehr gut. Genau, und die war halt hier in der lokalen Presse und so, wurde auch Interview veröffentlicht. Und bei ihr war es genauso, dass sie das komplette Bäckerhandwerk ablegen musste bei der Facheignungsprüfung. Und dann hatte ich halt, dann wurde auch ein Termin festgelegt dann für die Facheignungsprüfung und dann hatte ich noch circa so 8, vielleicht 10 Wochen Zeit, mich darauf vorzubereiten. Und angesichts der Fülle der Themen, die halt bei der Prüfung abgelegt werden sollen, hatte ich in der Zeit dann auch wirklich gut zu tun und habe mich quasi jeden Feierabend und jede freie Minute dafür genutzt, mich darauf vorzubereiten, auf diese Prüfung.
Ich würde da mal ganz kurz durchgehen, einfach, dass der Zuhörer, die Zuhörerin einmal mitbekommt, was das für eine Fülle ist, weil du hast mir das geschickt als so eine Art Screenshot. Ich gehe es einfach einmal durch und so ein paar Dinge werden wir uns dann sicherlich rausgreifen. Ich denke vor allem aus der Praxis, weil das ist für den einen oder anderen sicherlich spannend, wie es abgelaufen ist. Also Prüfungsthemen, Doppelpunkt. Hygiene, Lebensmittelrecht, Sicherheit am Arbeitsplatz, Ernährungslehre, Rohstoffkunde, Weizen, Kleingebäck und so weiter, Roggen, Kleingebäck, Brote aller Art, Teigsäuerung, Sauerteig, Sauerteigberechnung, Teigführung. Und so geht das immer weiter bis zur Verkaufskunde. Dann folgt die Praxis. Weizen, Kleingebäck, geflochten. Da gehört auch dazu, so wie ich das hier sehe, das Einstrangzöpfchen, das Stangerl, die Kopfsemmel, Mondzöpferl, Wiener Knoten, Brezen kommen danach, dann verschiedenste Brötchenarten, Roggenmischbrot, Baguette, da würde ich ganz gern drüber reden, was darunter verstanden wird. Ein Hefezopf ist dabei, beziehungsweise mehrere noch dazu, Plundergebäck, eine Torte ist dabei, Sandspritzgebäck und so weiter und so fort. Zeit dafür, 6 Stunden, was die praktische Arbeit angeht. Und jetzt bist du wieder an der Reihe. Wie war das? Wie hast du dich darauf vorbereitet?
Genau. Also ich habe mich so darauf vorbereitet, dass ich erstmal gedacht habe, als ich das gesehen habe, ach, also wie sollst du das schaffen in 6 Stunden? Also fangen wir erstmal mit den praktischen Sachen an. In 6 Stunden, das sind so circa 130 Teile, die ich dann machen musste. Und hatte da echt gedacht, okay, ich habe bisher nur nach langer Teigführung gebacken und so. Also das geht nicht. Ich muss dann mit viel Hilfe und so backen. Ich muss mein komplettes Konzept umändern. Das Gute war, dass ich hier auch noch einen Ansprechpartner direkt genannt bekommen habe, der dann mein Prüfer war mit Telefonnummer. So, den habe ich dann angerufen, habe ihm gesagt, okay, ich habe hier gerade gelesen, was von mir erwartet wird innerhalb von 6 Stunden. Ich muss Ihnen allerdings sagen, dass ich bisher nur mit Sauerteig und so backe und lange Teigführung. So, und er wollte aber natürlich schon sehen in den 6 Stunden, dass ich die Teige anrühre und natürlich die Teiglinge forme und auch backe alles in 6 Stunden. Und so, das war die Herausforderung. Er sagte mir aber auch, dass ich die Zutaten vorher schon abwiegen kann und dann da in die Backstube mit hineinbringen kann. Die Prüfung war in der Backstube, in Straubing, in der Handwerkskammer und das, also vom Equipment war das alles super und das war gut. Und dann habe ich mich halt daran begeben, halt Rezepte rauszusuchen, die es erlauben, in kurzer Zeit all diese Brötchen zu machen und habe mich auch an die Flechttechniken dann begeben. Geflochten habe ich vorher noch nie und das war halt auch eine große Herausforderung für mich, da die, ich glaube, insgesamt so circa 7 verschiedene Flechttechniken sind daheim gefordert, das in meinen Kopf hineinzubekommen, dass ich das wirklich quasi hinbekomme und dass ich nicht die Sachen wieder vergesse, irgendwie wie ich einen fünfsträngigen Hefezopf genau flechten muss. So, das waren alles so die Herausforderungen und habe mich da aber soweit durchgekämpft und die Ergebnisse waren aus meiner Sicht dann irgendwann auch auf einem Niveau, wo ich gesagt habe, ja, das dürfte für die Prüfung passen. Ich habe natürlich die Sachen, habe ich dann gegessen und in meinem gesamten Freundeskreis immer verteilt. Aber die Sachen hatten wirklich überhaupt keinen Charakter. Also die waren wie so von Discounter, von Lidl oder Aldi. Die hatten keinen Charakter, keinen wirklich guten Geschmack. Aber nun denn, ich
Und
musste da durch.
das hast du
Ja.
alles zu Hause gemacht oder hattest du auch die Gelegenheit, direkt am Prüfungsort schon mal zu testen, wie die Abläufe funktionieren, auch in den
Das,
Mengen, die du dann
ja,
herstellen musstest?
das hatte ich nicht an dem Prüfungsort, vorher mal Probe zu backen. Ich habe den Prüfer auch nicht direkt darauf angesprochen, aber ich habe ihm schon gesagt, in den Mengen habe ich bisher noch nie gebacken. Und habe dem Prüfer dann aber auch schon gesagt, ich suche hier gerade eine Möglichkeit, in einer Bäckerei mal eine Generalprobe zu machen. Ich habe dann auch über Zufall beziehungsweise über viel Reden mit verschiedensten Leuten habe ich ein Café gefunden, die eine Küche haben, die sie nicht immer voll ausgelastet haben, wo ich dann diese Generalprobe machen konnte. Und da war allerdings die Herausforderung, dass das ein veganes Café ist und ich somit einen Hefezopf, der natürlich eigentlich mit Kuhmilch gemacht wird und mit Butter etc., dass ich dort meine Rezepte umschreiben musste. Und da habe ich ja die tierischen Sachen durch pflanzliche Sachen ausgetauscht. Da waren die Ergebnisse wirklich sehr durchwachsen, aber da habe ich halt auch gemerkt, okay, so einfach ist es halt nicht. Ich kann nicht ein Standardrezept 1 zu 1 in vegan irgendwie umändern. Aber war da am Ende der Generalprobe, war ich echt, also kaputt im Sinne von, dass ich halt vorher noch nie so viele Mengen gemacht habe. Und klar, das Ergebnis war auch nicht super, sodass das meine Motivation auch nicht unbedingt gestärkt hat. Aber mir war dann doch auch relativ schnell klar, okay, das war jetzt eine Generalprobe mit veganen Sachen und das wird schon in der Prüfung, werde ich es hoffentlich besser hinbekommen. Und bei der Generalprobe hatte ich auch nicht vorher die Zutaten abgewogen. Und da habe ich dann gemerkt, okay, in den 6 Stunden schaffst du das nicht, die Sachen abzuwiegen und dann zu backen. Genau, aber hatte dann ja zwischendurch auch die Info bekommen, dass ich die vorher schon pro Rezept die Sachen fertig abgewogen dann mit in die Prüfungsbackstube bringen kann.
Inklusive Sauerteig, ne? Habe ich gelesen.
Inklusive Sauerteig, genau, den Sauerteig habe ich natürlich am Tag vorher schon angemengt. Den musste ich natürlich dann mit zur Prüfung nehmen. Und jetzt habe ich, glaube ich, vorher schon kurz gesagt, die Prüfung war in Straubing. Ich wohne in München, das ist circa 140 Kilometer Entfernung. Entsprechend habe ich zur Prüfung, die halt morgens um 8 Uhr anfing, bin ich nicht morgens direkt zu der Backstube dann, wo die Prüfung war, bin ich da gefahren, sondern bin am Abend vorher schon nach Straubing gefahren, habe da ein Hotelzimmer genommen. Und das Hotelzimmer war total kalt, weil offensichtlich vorher da längere Zeit keine Person mehr drin war. Und dann hatte ich meine 2 Sauerteige dabei, einen Roggensauerteig für das Roggenmischbrot und einen Weizensauerteig eben für die Baguettes. Und da war meine größte Befürchtung, ach, jetzt ist das hier, verdammt, jetzt ist das hier so kühl und die Sauerteige, die müssen noch weiter reifen und funktioniert das alles? So, dann habe ich die Sauerteige ins Bad gestellt, wo ich halt die Heizung und schneller warm wurde. Das hat Gott sei Dank auch noch gut funktioniert, sodass die wirklich unheimlich reif waren, genau richtig für den Zeitpunkt der Prüfung. Aber das war für mich so die größte Sorge, dass ich jetzt aufgrund der, ja, der Reise und so, dass da vielleicht mit meinem Sauerteig, mit dem Vorteig da irgendwie was schief geht.
Ich würde noch einmal kurz einhaken, was die Rezepturen selbst angeht. Du hast ja gesagt, du musstest das irgendwie auf viel Hefe umbauen, damit das überhaupt machbar ist in den 6 Stunden.
Ja.
Es gibt ja in aller Regel eine Empfehlung für ein Lehrbuch, das man sich zur Hand nehmen soll, um sich auf die Prüfung vorzubereiten. Genau. Hast du dich dann daran orientiert oder hast du sozusagen vorhandene Rezepte einfach umgebaut auf Hefe oder viel Hefe?
Ich habe da wirklich, also in der Tat hatte ich auch Buchvorschlag bekommen, beziehungsweise 2 Bücher. Bei einem Buch geht es um rechtliche Sachen wie, also Deklarationspflichten, all diese Sachen stehen da drin. Und dann das Hauptbuch war das Lehrbuch der Bäckerei. Ist ein ziemlicher Wälzer, ist irgendwie 1,5 Kilo schwer, 500 Seiten dick. Ist, glaube ich, wahrscheinlich ist das Standardbuch, was man auch in der Ausbildung zum Bäcker oder Bäckermeister nutzt. Und da sind eben auch viele Rezepte drin, aber das sind wirklich also 0815 Bäckerrezepte. Und da waren eben auch Rezepte drin, beziehungsweise hauptsächlich Rezepte, die mit kurzer Teigführung sind. Und da habe ich mir dann halt ein Rezept, beziehungsweise mehrere Rezepte habe ich da herausgenommen. Ich habe also da leider ausnahmsweise kein Rezept von dir oder so genommen, sondern mich strikt an diese Rezepte gehalten,
das ist eine
die in dem Buch stehen.
Kluge Idee für die Prüfung.
Ja, habe ich auch gedacht. Und grundsätzlich war da auch für die Prüfung, habe ich mir gedacht, okay, Christoph, du machst jetzt keine Selbstverwirklichung in der Prüfung, sondern du musst das abliefern, was gefordert ist. Und ich wollte das nach dem sogenannten Minimalprinzip machen, also mit möglichst wenig Aufwand doch die Kriterien irgendwie erfüllen, dass ich das bestehe. Und habe dann auch beispielsweise die Vollkornbrötchen, die ich machen musste, da habe ich quasi ein Standardrezept habe ich ein bisschen abgewandelt, indem ich einfach 550er Mehl durch Weizen-Vollkornmehl ersetzt habe, die dann auch so ausgestanzt habe, die Semmeln. Also lange Rede, kurzer Sinn, die Brötchen waren dann aus meiner Sicht auch okay. Mir war aber bewusst, dass ich die niemals verkaufen will. Sie waren okay
aus meiner Sicht. War dann auch das klassische Backmittel mit im Spiel? Also musstest du eine gewisse Art von Volumen erreichen oder ging es da eher darum, dass die Abläufe gepasst haben und am Ende kam halt irgendwas raus?
In den Rezepten stehen auch immer Backmittel drin und ich habe dann Backmalz verwendet. Mir waren vorher die Kriterien, waren mir überhaupt nicht klar, was ist die Voraussetzung, damit ich diese Prüfung tatsächlich bestehe. Und somit habe ich einfach diese Standardrezepte gemacht und wie gesagt, ich war nicht begeistert von meinen Ergebnissen, aber sie waren okay und man konnte die geflochtenen Brötchen voneinander unterscheiden und die waren somit, habe ich gedacht, das wird reichen. Mhm. Das wird reichen von der Qualität, wo ich immer Bedenken hatte, war wirklich die Zeit, die 6 Stunden. Und hatte da übrigens dann aber auch, neben dem Café, was ich dann gefunden habe, wo ich die Generalprobe gemacht habe, hatte ich Kontakte aufgenommen, beispielsweise zur Boutique, die ja auch schon mal im Podcast waren, zu der Sophie und dem Julius in Stuttgart, oder auch zu dem Brotbäckchen, das in Brühl oder Köln da in der Umgebung ist, von der Milena geführt wird, wollte mich da drauf vorbereiten, um wirklich auch mehr zu lernen, wie schafft man es, viel Output zu generieren. Irgendwie, also wie komme ich mit den Massen an Teigen tatsächlich zurecht? Bei mir war immer die Befürchtung, du schaffst nicht die Quantität. Bei den Kolleginnen und Kollegen, die ich gerade erwähnte, hat es leider nicht geklappt, aus guten Gründen, weil einfach deren Backstuben relativ klein sind und die haben eingefahrene Arbeitsabläufe. Die meinten, sorry Christoph, wir würden es super gern machen, aber es passt einfach nicht. Wir kriegen dich nicht unter und können dir das nicht
alles. Leider auch immer unsere Antwort. Wir kriegen auch relativ viele Anfragen für die Bäckerei hier. Aber es ist tatsächlich so, kleine Backstube und eingefahrene Abläufe, also eingefahren im Sinne von optimiert. Und sobald da sozusagen ich nenne es mal ganz böse, ein Störkörper von außen kommt,
ja. Ja.
dann passen die Abläufe nicht mehr. Na, also genau. Muss man tatsächlich sich dann mal Zeit nehmen und einfach nur was anbieten für denjenigen, der dann was lernen will. Dann geht das aber in die klassischen Abläufe. Also wir kann jetzt nur uns als Beispiel nehmen. Wir sind dann halt von morgens 6 bis der Laden aufmacht bis 17 Uhr nonstop in der Backstube und arbeiten da. Da ist also auch wenig Zeit für Kommunikation zwischendrin. Da geht's einfach Schritt für Schritt durch. Das wirst du dann demnächst, denke ich, auch noch erleben, wenn du deine eigene Backstube hast. Da werden wir noch drüber reden.
Ja.
Aber es ist schwierig. Und das ist das, was sich eigentlich auch beißt. Eigentlich müsste es genau andersrum sein. Also die so backen, wie wir es eigentlich für richtig halten, die bräuchten eigentlich auch Kapazitäten, um das weiterzugeben, weil es ja an den Schulen in aller Regel nicht gemacht wird.
Genau.
So, das nur als kleiner Einschub.
Ja, und ich hatte auch noch mit Kontakt aufgenommen zu 2 konventionellen Bäckern hier in München, aber da hatte sich auch nichts ergeben, weil die auch häufig dann bieten die für ein Praktikum an, aber für mindestens 6 Monate. Mhm. Und sorry, meine Prüfung ist in 6 Wochen, so in etwa, das geht alles nicht.
Ja.
Wie auch immer. Und wahrscheinlich auch wenn ich bei der Boutique oder beim Brotbäckchen untergekommen wäre, ich hätte wahrscheinlich die falschen Fragen dargestellt, weil es immer nur um die Quantität bei mir im Kopf ging.
Mhm.
Und jetzt kommen wir vielleicht dann zu der praktischen Prüfung, wie die gelaufen ist. Ich hatte eine komplette Backstube für mich allein mit einem Wachtelbackofen. Jetzt weiß ich noch nicht mal, ob ich die Marke richtig ausspreche.
Auf jeden Fall Wachtel großer,
gibt es zumindest.
Ja.
Ja, dann war es der auch. Und der hatte 5 Ebenen, also riesig groß. Und die Backstube hatte vielleicht gefühlt 80 Quadratmeter oder so. Hatte die komplett für mich alleine. Mhm. Top. Und konnte da meine Teige zubereiten, die ich vorher schon eigentlich alle abgewogen hatte. Ich hatte auch wirklich Spaß bei der praktischen Prüfung. Über die theoretische Prüfung haben wir gerade noch nicht gesprochen. Mhm. Ich hatte während der praktischen Prüfung wurde mir schon gesagt, dass ich die Theorie bestanden habe, was auch eine Besorgnis bei mir
ja,
war.
Ja, aber das hilft ja schon
aber
mal.
Das hilft. Und dann habe ich gedacht, ach, dann ist das eine gemarte Wiesen, wie man hier in Bayern sagt. Also dann ist das ein Selbstläufer. Vor der Praxis hatte ich zu dem Zeitpunkt auch, wo ich in der Backstube war, hatte ich nicht mehr wirklich große Bedenken, weil da ich gemerkt habe, wie viel schneller und produktiver ich bin, wenn ich die Sachen vorher schon abgewogen habe. Und ich habe das ja schon x-mal bei mir zu Hause geprüft und geübt, die Teige zu machen. Und das wird jetzt schon funktionieren. Und hatte auch so gefühlt überhaupt keinen Stress. Ich war alleine in der Backstube noch mit einem Angestellten, glaube ich, des Prüfers, der mir dann teilweise nochmal Sachen gegeben hat, wie Eier, die hatte ich halt nicht mitgebracht. Hm. Der hatte mir dann da geholfen. Und kam soweit relativ schnell voran. Was ich komplett unterschätzt habe, ist, dass in der Backstube natürlich nicht 20 Grad ist, sondern es waren dort circa eher so 25 Grad, weil die den Backofen, hatten die alle Ebenen schon auf 200 Grad schon vorgeheizt.
Ja.
Es waren locker 25 Grad in der Backstube. Und natürlich stand in den Rezepten auch drin kalte Führung, beziehungsweise ich weiß nicht mehr genau, wie es formuliert war. Auf jeden Fall war meine Interpretation, bei Raumtemperatur lasse ich die Teige für eine Stunde, lasse ich die garen und dann kann ich damit weitermachen. Ich habe dann gesehen, dass die Teige übergar wurden, aber sie ließen sich noch recht gut weiterverarbeiten. Also da war ich auch erstmal soweit eigentlich ganz happy und es hatte dann weiterhin gut funktioniert. In der Zwischenzeit habe ich gemerkt, ach, bei den Hefezöpfen, Christoph, hast du vergessen, Zucker abzuwiegen und so. Hab dann dem Gehilfen gesagt, können Sie mir bitte noch irgendwie Zucker geben? Hat er dann auch gemacht, wunderbar. Und in dem ganzen Ablauf habe ich allerdings dann vergessen, bei den Hefezöpfen noch das Zucker dann nachzugeben in die Rührschüssel. So, hab das später bemerkt. So, das war aber so grob der einzige Fehler, der mir so
richtig aufgefallen ist. Das heißt, Schweizer Zöpfe hast du dann gebacken.
Schweizer Zöpfe,
da gibt es keinen Zucker am Teig.
Okay, jetzt muss ich vorgreifen. Nach der Verkündung des Prüfungsergebnisses, wo wir vielleicht später nochmal, oder wo ich gleich nochmal ausführlicher sprechen werde, ich habe den Zopf dann danach probiert und er war ungenießbar leider. Ich konnte ihn nicht. Ich habe dann 3 Minuten drauf rumgekaut und konnte ihn irgendwie nicht runterschlucken. Ich weiß nicht.
Ist denn das getestet worden? Also sind deine Backwaren probiert worden?
Ja, ganz genau. Die sind probiert worden, auch ja, sensorische Prüfungen und so. Es waren insgesamt dann 3 Prüfer. Und nach den 6 Stunden, also mit der Zeit, bin ich genau auf den Punkt fertig geworden. Wunderbar, war mit mir auch soweit zufrieden. Und die haben dann gesagt, okay, bitte gehen Sie jetzt circa für eine halbe Stunde mal raus. Wir beraten uns und testen Ihre Sachen. So, nach der halben Stunde bin ich wieder zurück in den Backraum gegangen, in die Backstube. Und die wollten von mir natürlich eine Selbsteinschätzung wissen. Und ich bin da reingegangen, quasi wie so ein stolzer Pfau, und habe gesagt, ach, ich finde das eigentlich alles soweit ganz in Ordnung. Ich bin mit mir zufrieden und hier diese Buttercremetorte, die ich machen sollte, ist mir so gut gelungen wie eigentlich noch nie. Und okay, bei den Vollkornsemmeln, die habe ich noch absprühen lassen vor dem Backen, wo es dann, wo ich gesagt habe, okay, das Absprühen hätte ich mal besser bleiben lassen sollen. Da waren Brotfehler dann oben zu erkennen, so kleine Bläschen. Und so ging es dann irgendwie weiter, dass ich gesagt habe, ja, optimal, perfekt ist es nicht, aber ich bin eigentlich mit mir ganz zufrieden. So, Punkt. Und dann meinten die Prüfer, wir können Ihre Selbsteinschätzung können wir leider überhaupt nicht bestätigen.
Oh, oh.
Und ich so, oh, ja, oh, oh. Und dann gingen die halt die verschiedenen Ergebnisse durch. Die meinten, ja, das Brot ist gut geworden, die hatte ich etwas untergärig, hatte ich die gebacken, aber das wäre insgesamt gut. Die Baguettes hätte ich noch länger formen sollen, also in eine größere Länge ausrollen sollen, aber die waren auch okay. Alle anderen Sachen meinten, die bin ich durchgefallen. Und vor dem Hintergrund, dass für die Prüfer das Kriterium war, dass alle Sachen, die ich da herstelle, verkaufsfähig sein müssen. Und das war es ehrlich gesagt nicht. Und das war auch in meinen Vorbereitungen, waren die wenigsten Sachen, waren die wirklich so gut, dass ich die hätte verkaufen wollen und können.
Na, das ist ja immer noch die Frage, ne? Ob du sie verkaufen willst oder ob die Prüfer sie verkaufen würden.
Also, genau. Ich weiß nicht mehr, was ich denen gesagt habe. Auf jeden Fall habe ich schon mit denen diskutiert und ich habe einen der Prüfer am nächsten Tag nochmal kurz wieder gesprochen und da meinte er auch, sind Sie denn einsichtig, Herr Terite? Und da meinte ich, ja, also ich kann es verstehen, wenn das die Kriterien sind, aber ich habe, als die mir das Feedback gegeben haben, habe ich halt zumindest laut gedacht, ich weiß nicht, ob ich es auch ausgesprochen habe, da habe ich irgendwie gedacht, ja, also klar, ich will nicht die Buttercremetorte verkaufen, ich will auch diese Semmeln und so und auch die geflochtenen Semmeln, weiß ich, dass die nicht optimal ausschauen. Ich will die nicht verkaufen, mir ist klar, dass die nicht verkaufsfähig sind. Und die Prüfer meinten halt, ja, Herr Terite, wir wollen Sie aber auch schützen, dass Sie jetzt irgendwo investieren und sich quasi ja verschulden und dann am Markt überhaupt keine Chance haben. Mhm. Das sehe ich alles ein und das war das total valider Punkt. Aber ich habe dann auch gedacht, okay, geht es jetzt darum, dass die mich schützen wollen, dass ich mich irgendwo selbstständig mache und ich dann keinen Erfolg habe. Also da meinte ich halt auch zu denen, ich kann das sehr wohl einschätzen und natürlich will ich die nicht oder kann ich die nicht verkaufen. Mir geht es ja eh hauptsächlich um Brot. Und da war auch zu dem Zeitpunkt meine Befürchtung, also die sagten, Gesamtpraxis können wir sie leider nicht als bestanden beurteilen. Und da habe ich befürchtet, okay, jetzt war diese ganze Prüfung war komplett nutzlos, weil ich keine Genehmigung hier von der Handwerkskammer München bekomme, weil ich halt das gesamte Bäckerhandwerk ablegen sollte. So war dann erstmal das Ergebnis. Die Prüfer meinten aber auch, die werden in den Beurteilungsbogen reinschreiben, dass ich die Kriterien für Brot und Baguette erfüllt habe, für die anderen Sachen nicht. Und die meinten zu mir auch schon, es gibt grundsätzlich die Möglichkeit, eine beschränkte Bewilligung zu bekommen.
Was du ja auch beantragt hattest ursprünglich.
Was ich auch ursprünglich beantragt habe und was ich auch schon vor dem Start der Theorieprüfung, da hatten wir halt ein kurzes Gespräch, das war direkt am Anfang die Theorieprüfung, habe ich denen das schon gesagt und da meinten die schon, oh, das ist aber merkwürdig, dass sie jetzt das komplette Bäckerhandwerk jetzt ablegen sollen, wo sie das ja gar nicht beantragt haben. Meinte ich, ja. Einerseits haben sie recht, andererseits aber, als ich dann auch eben die Unterlagen bekommen habe, habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich jetzt das komplette Bäckerhandwerk, umso besser, ich stelle mich der Herausforderung, dann habe ich einmal alles abgedeckt und wer weiß, vielleicht will ich irgendwann doch noch Buttercremetorte anbieten, ich bezweifle, das war stark, aber ich versuche es mal. So, Und ich war dann nach der Prüfung, war ich erstmal echt enttäuscht und für ein paar Stunden echt in so einem emotionalen Tief, weil ich halt mit mir einerseits ganz zufrieden war mit den Ergebnissen und ich halt gedacht habe, ich kriege eben jetzt überhaupt keine Zulassung. So, dann am nächsten Tag oder ein paar Stunden später habe ich aber gedacht, gut, du kannst die Prüfung, übrigens das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Hinweis, man kann die so oft wiederholen, wie man möchte. Dann habe ich halt gedacht, okay, dann gehe ich in 2 Monaten da nochmal hin und bereite mich dann besser drauf vor und du wirst es irgendwann schaffen.
Kostet das was, wenn ich mal kurz reingrätschen
Das darf? Kostet was und das kostet deutlich mehr, als ich vorher gedacht habe. Ich hatte mich so auf Kosten eingestellt von circa 50 Euro. Mhm. Ich glaube, das hatte ich auch gefühlt, zumindest in einem deiner Podcasts gehört. Die Gebühr war dann aber eine andere, die war 885 Euro, also durchaus wesentlich.
Ja.
Aber auch da habe ich gedacht, okay, das ist mir in Anführungsstrichen wert, wenn ich mich danach selbstständig machen will. Daran soll es nicht scheitern, das ist mir dieser Invest wert. Ich habe dann aber auch gedacht, okay, die Prüfung kannst und willst du dann nicht noch 3-4 Mal wiederholen, dann geht es doch arg an die Substanz, an die finanzielle Substanz. Und genau, und zu den 885 Euro der Prüfung kommen dann natürlich noch eben die Hotelkosten für mich, kamen dann hinzu mit dem Auto hin und her fahren. Und vor allen Dingen in der Vorbereitung habe ich auch gefühlt 100 Kilo Mehl und so, dann verwendet auch gutes Mehl, was natürlich dann auch irgendwann so ein bisschen ins Geld geht. Hm. So, ich bin dann wieder hier nach München gefahren, habe auch mit Freunden telefoniert und so und die meinten auch, Christoph, versuch doch eben die beschränkte Zulassung zu bekommen und telefonier am besten direkt mit der Handwerkskammer, bevor die das Schreiben aus Straubing bekommen, wo halt einfach nur drin steht, sie haben es nicht bestanden, dass man das versucht vorher schon mal zu klären. Und bevor man halt so ein Verwaltungsschreiben bekommt, so offiziell mit dem Stempel drauf, nicht bestanden, Punkt, vorher schon mal versuchen, die Handwerkskammer da die Möglichkeiten auszuloten, die beschränkte Zulassung zu bekommen. Und auch da muss ich wieder sagen, bin ich an eine Person geraten, die dort sehr unterstützend war, die gesagt hat, klar, das können wir ausstellen, eine beschränkte Zulassung. Wir brauchen nur die Bestätigung dann aus Straubing, wo sie die Prüfung gemacht haben, dass sie da diese Teilkategorien bestanden haben. Und so wurde es dann eben auch aus Straubing übermittelt und habe dann Mitte Dezember meine beschränkte Zulassung bekommen und es war sogar, da war noch eine kleine positive Überraschung für mich mit drin, dass ich nicht nur die Zulassung für Brot und Baguette bekommen habe, sondern auch für Brötchen bzw. Semmeln, wie man hier in Bayern sagt. Mhm. Und das hat mich erstmal positiv gestimmt, weil die Vollkornsemmeln aus der Sicht der Prüfer, wie ich vorher schon erwähnt habe, eigentlich aus deren Sicht waren die gar nicht, die hatte nicht genügend Porung und ich war aber auch da mit den mit diesem Vollkornsemmel beispielsweise war ich ganz zufrieden und ich esse die quasi heute noch, weil ich 30 Semmeln davon gebacken habe und ich habe die heute noch bei mir in der Kühlung. Und wenn ich die aufbacke, dann finde ich die okay. Die sind nicht super großporig, ja, aber die haben einen guten Biss. Ich finde die bis heute nicht wirklich schlecht. Dennoch, Verkauf, nein. Aber könnte ich da mit einem Lidl oder so mithalten, behaupte ich, ja. Oder die sind halt etwas anders. Und auch meine Freunde meinten, doch, die Vollkornsemmeln, was hatten die denn da auszusetzen und so. Aber sei es drum, es ist, wie es ist. Und ich habe dann ja jetzt auch die Zulassung bekommen, auch für Brötchen. Genau, und das...
Ich würde noch mal ganz kurz rein zur Prüfung, zur Auswertung. Gab es da ein Feedback, was genau hätte besser sein sollen? Also ich kann mir jetzt vorstellen, bei den Vollkornbrötchen oder generell beim Kleingebäck mag es am Volumen gescheitert sein oder... Ich glaube, am Geschmack kann es nicht scheitern, weil das mit so viel Hefe wahrscheinlich immer ähnlich schmeckt, aber
richtig.
Wahrscheinlich sind es ästhetische Dinge gewesen, oder?
Ästhetische, genau, hauptsächlich ästhetische und natürlich hat der Prüfer auch gesehen und gemerkt, dass alle meine Teige übergar waren, die ich da verarbeitet habe und daher meinte er, deshalb war es auch etwas schwierig für mich, eine gute Optik hinzubekommen bei den geflochtenen Kleingebäcken. Die waren halt in der Mitte dann etwas dicker als am Rand und so. Das war optisch nicht optimal. Bezüglich Geschmack haben die halt Vollkornbrötchen, hatte ich gerade schon erwähnt. Bei dem Hefezopf ist denen natürlich auch aufgefallen, dass kein Zucker drin ist. Das ist denen aufgefallen. So, und bei den Plundersachen, die ich gemacht habe, war es auch so, dass ich dort, da hatte die Butter, war dort nicht optimal ausrollfähig, weil die entweder zu warm oder zu kalt war und die sich mit dem Mehl, mit dem Teig dann etwas da vereint hat. Das haben die auch herausgeschmeckt. Mhm. Und das ist es eigentlich soweit, was die bei mir gesagt haben. Und Brot haben die auch probiert und meinten, genau, das schmeckt gut, das hat eine gute Porung. Und Baguette fanden die sehr gut. Außer dass es bei mir zu kurz ausgerollt war und deshalb relativ dick war. Aber auch das kam daher, weil ich halt immer nur in meinem Haushaltsbackofen gebacken habe, der eben nur 60 cm breit ist und musste aber trotzdem irgendwie ein Teiglinggewicht von 400 Gramm machen. So, daher sind die bei mir zu Hause auch immer so relativ dick und geworden. Das war eigentlich so das Feedback,
was ich von der Prüfung. Also gab es durchaus konkretes Feedback?
Es gab konkretes Feedback. Ja. Genau, konkretes Feedback. Feedback ist ja immer ein Geschenk. Man kann es annehmen oder man kann es quasi, man muss damit nichts machen. Das war dann aber soweit für mich nachvollziehbar, die Sachen, die die gesagt haben. Was für mich im Nachhinein nicht wirklich aus meiner Sicht hilfreich war, war das Feedback eben, dass es nicht verkaufsfähig ist und dass ich deswegen gescheitert bin. So. Und im Nachhinein hätte ich mir ehrlich gesagt eher gewünscht, dass die Prüfer noch mehr so auf Hygieneregeln quasi eingehen. Was ist da zu beachten? Weil ich mir durchaus bewusst bin, wenn ich jetzt eine eigene Backstube mal aufmache, wenn ich da einmal Mäuse drin habe oder so, dann ist das für mich ein K.O.-Kriterium. Dann bin ich erledigt. Es gab hier vor circa 10 Jahren in München, das war die alte Müller-Bäckerei, die größte Bäckereikette, die es so in München gibt. Und die hatten Schädlingsbefall. Das wurde auch in der Süddeutschen Zeitung dann berichtet. Und die hat es echt dann wirtschaftlich dahingerafft. Die haben, meine ich, Insolvenz dann beantragt. Die gibt es mittlerweile, aber unter neuen Gesellschaftern mit leicht anderer Marke. Aber das ist halt echt natürlich ein K.O.-Kriterium für so ein Geschäft, für so ein Business. Das hätte ich mir eher gewünscht. Oder auch, dass die noch mehr auf die Kalkulation eingehen. Nämlich, wenn man sich selbstständig machen will, dann geht es aus meiner Sicht nicht nur darum, verkaufsfähige Produkte zu haben, sondern auch kalkulieren zu können, wie viel darf denn der Wareneinsatz kosten? Wie viel Miete darf ich mir leisten? Wie kalkuliere ich Preise? All sowas. Und da gerade auf die kaufmännischen Sachen, gut, jetzt komme ich eben aus dem Finanzbereich und habe da vielleicht auch so meinen Schwerpunkt und achte da halt sehr stark drauf. Und das wurde da allerdings gar nicht erwähnt. Und Hygiene, halt dieses HACCP-Konzept, hast du gerade angestimmt, da war, glaube ich, in der Theorieprüfung kam da keine Frage zu. Aber da habe ich zumindest in dem Lehrbuch und so noch einiges dazu gelernt, was bei Hygiene grundsätzlich zu beachten.
Okay, aber kurz zusammengefasst, am Ende standest du mit einer Genehmigung da, wenn auch beschränkt auf die Dinge, die du eigentlich sowieso beantragt hattest, denke ich.
Ja.
Und hast jetzt aktuell die Möglichkeit, das zu tun, für das du diesen ganzen Aufwand betrieben hast.
Ganz genau.
Und wie sieht's da aus? Bist du sozusagen noch in deiner Wohnung mit dem Zettel in der Hand oder gibt's da schon konkrete Dinge zu erzählen, wo man dann vielleicht demnächst Brot kaufen kann?
Es gibt konkrete Dinge zu erzählen. Ich bin aber mitten noch am Quereinsteigen sozusagen. Ich hoffe, dass ich die ersten Brote professionell dann so circa im März backen kann und verkaufen kann. Bin halt in Gesprächen noch. Ich will erstmal Flächen mitbenutzen. Ich will nicht selber investieren in Equipment und nicht selber Fläche anmieten, weil das natürlich dann Fixkosten sind, die ich erstmal für den Start vermeiden will. Und ich will halt auch herausfinden für mich erst einmal, ob ich wirklich langfristig daran Spaß habe, Brot zu backen und zu verkaufen oder ob ich vielleicht doch irgendwann sage, oh, das ist ein Handwerk. Und ich habe natürlich auch in der Prüfung und Vorbereitung in der Generalprobe gemerkt, gemerkt, dass es ein Unterschied ist, ob ich so 5 Kilogramm Teig aus so einem großen Kneter rauswuchte oder ob ich bei mir die 800 Gramm Portion bei mir weiterverarbeite. Es ist natürlich ein echtes Handwerk und ist körperlich durchaus anstrengender als mein Bürojob, den ich sonst habe.
Ja, zumal es ja nicht bei 5 Kilo bleiben wird. Also es werden ja, eher 50 Kilo, oder?
Genau, genau. Aber auch dazu den Mengen. Also ich plane jetzt im Nebenerwerb mich selbstständig zu machen, kriege da auch wirklich sehr, sehr gute Unterstützung von meinem jetzigen Arbeitgeber. Der ist sehr kulant und bereit, dass ich hier meine Stunden reduzieren kann in meinem Haupterwerb. Mhm. Und werde Stand jetzt eben die Fläche mitbenutzen bei dem Café, wo ich auch meine Generalprobe gemacht habe. Und die Leute sind dort auch von dem Café, da gehören noch so circa 4 Restaurants dazu. Und die sind unheimlich auch unterstützend, verstehen mein Konzept, haben selber sogar auch Bedarf, weil die auch Burger anbieten, dass die wollen Burger Buns dann von mir haben. Die wollen und haben aktuell noch Convenience Buns, die verbrauchen und wollen da möglichst viele Buns dann von mir beziehen. Natürlich wird die Menge dann aber erstmal begrenzt sein und ich stelle mir das im ersten Schritt so vor, dass ich einen Tag die Woche dann Brot backe und das dann auch verkaufe bzw. verkaufen lasse. Auch da ist wieder der Vorteil bei dem Café, dass die das für mich mitverkaufen könnten. Es ist eine Ergänzung des Portfolios, was die aktuell schon haben und ich bin da nicht in einem Wettbewerb. Also ganz im Gegenteil. Und bei 2 kleinen Biomärkten habe ich auch schon vorgesprochen, die wollen mich auch mal listen. Auch da ist das Feedback, was ich grundsätzlich bei dieser ganzen Tour so erlebt habe, die Leute verstehen das Konzept. Es ist sehr schnell natürlich zu erzählen. Es ist deutlich einfacher zu sagen, ich will eine Brotmanufaktur eröffnen, als zu sagen, irgendwie will Krypto-Geld irgendwie was damit machen. Das ist halt, da steigen die meisten Leute schon aus. Auf jeden Fall merke ich, dass wirklich viele Leute das gut finden, was ich vorhabe und mich unterstützen. Und so ist beispielsweise auch bei diesen beiden Bioläden. Die werden mal probehalber mein Brot verkaufen und mal schauen, ob es Kunden findet oder nicht. Und das wird jetzt alles so circa ab März starten. Ich muss mich jetzt noch in die Handwerksrolle eintragen lassen, dann Gewerbe anmelden, habe jetzt auch Kontakt zum Steuerberater aufgenommen, weil da natürlich einige organisatorische Sachen noch zu erledigen sind. Und habe beispielsweise aber auch heute Nachmittag nochmal ein Gespräch mit einem alten Arbeitskollegen, der sich mit einer Pizzeria, mit einem anderen Freund da eine Pizzeria gegründet hat. Und da will ich auch noch mal so Erfahrungsaustausch machen. Die sind halt auch vor 5 Jahren komplett neu gestartet in ein neues Business, wo die vorher eher weniger praktische Erfahrungen hatten. Und mich da austauschen, hey, was ist denn wirklich zu beachten? Und was kannst du mir an Wissen noch mitgeben? Was ist wichtig bei einer Gründung solch eines kleinen Handwerks? Und vielleicht können wir da auch noch kooperieren? Also ich werde ihm natürlich auch fragen, hey, hast du vielleicht in deiner Pizzeria, hast du noch irgendwann Backkapazitäten, dass ich die mitnutzen kann? Und dann mal schauen, ob wir uns da noch irgendwie ergänzen. Und da habe ich aber auch gemerkt, als ich wieder zu dem alten Arbeitskollegen Kontakt aufgenommen habe, der das auch spannend findet und mich unterstützen will. Und mit einer Brauerei bin ich jetzt auch noch in Kontakt, die auch Gastronomie haben. Hier in München ist eine kleine Brauerei, da bin ich über ein anderes Thema, bin ich da an den Gründer dieser Brauerei herangekommen und habe mit ihm Kontakt, der auch sehr positiv dem gegenüber aufgeschlossen ist. Und das Schöne ist halt, man ist sofort mit den Entscheidern quasi auch in Kontakt, weil alle Unternehmen unheimlich klein sind. Und in der Konzernstruktur, wo ich halt aktuell meinen Hauptberuf habe, da hast du natürlich ganz andere Entscheidungsprozesse. Da gibt es verschiedene Hierarchien und dann gibt es noch das Headquarter irgendwie in London oder sogar in den USA, mit denen man alles erstmal abstimmen muss. Und hier treffe ich wirklich auch viele Leute, die sagen mir direkt, jo, habe ich Bock drauf und ich schaue mal, ob ich dir helfen kann. Oder auch, klar, als ich nachgefragt habe hier in der Nachbarschaft, in den verschiedenen Restaurants, in den Pizzerien und gefragt habe, hey, ihr habt da einen Pizzaofen stehen, könnte ich den irgendwie mitbenutzen? Da habe ich natürlich auch einmal, oder ja, es war eigentlich nur einmal, wo ich wirklich in den Augen ablesen konnte, dass die Person irgendwie überhaupt nicht begreift oder das sehr merkwürdig findet, dass ich so eine Frage stelle. Es war nicht unfreundlich oder so, aber ich konnte direkt an der Reaktion merken, nee, niemals wirst du hier bei uns irgendwie Brot backen dürfen. Aber auch andere Kontakte zu einer Pizzeria, die dann 5 Minuten mit mir gebrainstormt haben und meinten auch, ja, das ist ein gutes Konzept, aber mal eben überlegen, nee, du könntest morgens von 3 Uhr bis 6 Uhr könntest du unseren Ofen mit benutzen, aber das finde ich dann auch dann nicht eine wirklich passende Zeit. Aber das ist irgendwie schön, auch die Kontakte, die ich knüpfe oder auch der Austausch mit Kollegen. Jetzt war gestern noch ein Ausstand von einer Kollegin, die hatte mich gebeten, nochmal 3 Brote mitzubringen. Und die anderen Kollegen, die das dann gegessen hatten, die waren auch total fasziniert von dem Brot. Und das ist halt auch ein schönes Thema, wo man mit allen Leuten, allen Personen, egal welcher Herkunft, egal welchen sozialen Stand, kann man darüber sprechen, weil jeder Brot isst. Und das war einfach schön, auch, ja, und ist schön, sich mit Leuten dazu auszutauschen. Auch quasi mein Patenkind, was irgendwie 11 Jahre ist, gibt mir auch hilfreiches Feedback, was die gut findet, was sie weniger gut findet. Das ist halt toll, dass man so viel Gesprächsstoff dazu quasi hat. Ja, und das macht mir Spaß. Mhm.
Ja, Christoph, dann wünsche ich dir viel, viel Glück, viel Erfolg auf dem Dankeschön. Weg zur vielleicht deiner eigenen, richtig eigenen Bäckerei. Also ja. Schon mal auf die Zeit geschaut nach dem Café und nach der Pizzeria vielleicht, wenn es denn gut läuft und wenn es dir weiterhin Spaß macht. Das ist aber tatsächlich, wie du schon sagst, schon nochmal eine andere Hausnummer, ob man zu Hause backt, vielleicht dann ein bisschen mehr für Kollegen und Freunde oder dann richtig professionell für vielleicht 100, 200 Leute, was immer noch wenig ist.
Ja.
Da muss man sich reinfinden. Es ist am Anfang stressig, das kann ich aus eigener Erfahrung berichten, aber wenn man dann langsam Routine hat, und darum geht's, Routine zu haben, um nicht mehr immer nachdenken zu müssen, was muss ich heute tun, dann kann man sich auch wirklich fokussieren auf den Teig und wie geht's dem Teig, was brauche er, wann verarbeite ich ihn zum optimalen Zeitpunkt, an welchen kleinen Stellschrauben kann ich noch drehen, damit das Brot perfekt wird. Aber das ist alles ein Prozess, das dauert seine Zeit und man sollte nicht allzu früh aufgeben, das sei nochmal gesagt.
Absolut, ja.
Genau. Ja, Christoph, vielen Dank für deine Einblicke. Wir hätten, denke ich, das Potenzial, uns vielleicht in 1-2 Jahren nochmal wiederzuhören, wenn es dann schon ein bisschen Erfahrung gibt auf deiner Seite, was die praktische Arbeit als Quereinsteigerbäcker angeht. Wenn dir danach ist und du was zu berichten hast, dann melde dich gerne wieder bei mir und wir werden uns dann wieder zusammenschalten, damit alle anderen auch was davon haben.
Ja, sehr gerne. Ich werde mich auf jeden Fall melden, egal auch wie es ausgeht. Und ich weiß noch nicht, vielleicht dann in 1-2 Jahren mache ich das wieder nur als totales Hobby, ist für mich auch völlig okay. Ich will einfach Spaß am Brotbacken haben und in welcher Menge, das werde ich und werden wir dann herausfinden in 1 oder 2 Jahren. Mal schauen, ich bin gespannt.
Ja, danke dir und auf bald.
Ja, danke schön.
Tschüss.
Ciao.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.